Hallo liebes Publikum, da sind wir wieder mit dem Cyber Tango, dem echten Trust Podcast. Heute wieder zu dritt und ich fange mal an als erstes mit dem Axel. Hallo Axel.
Ja, hallo Stefan, es freut mich wieder dabei zu sein, nachdem ich ja letzte Woche Urlaub hatte. Aber ihr habt das ja gut im Griff gehabt.
Haben wir hingekriegt ohne dich und haben sogar Jubiläum gefeiert. Ich glaube, du hast es gehört.
So ist es. Habt ihr super gemacht. Freut mich. Aber du hast es schon gesagt, heute haben wir noch einen Gast. Wir wollen nicht unhöflich sein.
Nein. Sebastian, grüße dich. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Axel, hallo Christian. Freut mich, dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, worüber wir gleich reden werden.
Ja, wir haben dich eingeladen, weil du ja schon viele Jahre eine interessante Funktion bei der Plus Server hast, mit denen wir ja jetzt gerade in eine Partnerschaft auch eintreten zu bestimmten Themen. Erzähl doch einfach mal, was du bei Plus Server so machst, was so dein täglich Brot sozusagen ist.
Ja, sehr gerne. Also inzwischen bin ich 15 Jahre schon bei der Plus Server. Angefangen habe ich damals im technischen Support, also wirklich in der Technik, wo ich die ganzen Systeme betrieben habe für unsere Kunden. Mhm. Bin dann aber vor ungefähr 9 Jahren gewechselt ins Pre-Sales und dann in die Teamleitung. Und im Pre-Sales unterstützen meine Kollegen im Team und ich, unsere Vertriebskollegen, in Kundenprojekten, wenn es einfach ein bisschen komplexer wird, wir den Standard vielleicht verlassen und übernehmen die Abstimmung mit der Kundentechnik, unserer Technik und Hilfe bei der Angebotserstellung. So ganz grob.
Ja. Spannende Sache. Was hat sich denn die Plus-Server auf die Fahnen geschrieben? Für die, die vielleicht von der Plus-Server noch gar nicht gehört haben.
Die Plus-Server hat tatsächlich auch eine starke Entwicklung durchgemacht, allein in der Zeit, in der ich jetzt da bin. Also die Plus-Server vor 15 Jahren hat nichts mit der Plus-Server jetzt zu tun. Mhm. Wir sind da auch einen weiten Weg gegangen. Wir erstellen eine eigene Cloud, partnern mit den Hyperscalern, arbeiten mit Partnern zusammen. Es haben sich aber aus jeder Strategie, die in den letzten Jahren oder teilweise Jahrzehnten so ein bisschen durchgewechselt hat, ist immer ein bisschen was hängen geblieben. Und ich würde sagen, das hat uns jetzt dahin gebracht, wo wir jetzt sind, weil wir in der Vergangenheit immer mal wieder Wert auf Zertifizierung gelegt haben, Zertifizierung unserer Produkte, Zertifizierung unserer Rechenzentren, dann nur Aufkauf der Rechenzentren, sodass sie unser Eigentum sind, sodass wir jetzt seit ungefähr 3, 4, 5 Jahren immer mehr uns rauskristallisiert haben, dass wir in dem Bereich Open Source und souveränen Anbietern uns festigen. Mhm. Ein paar Ausschreibungen in der Vergangenheit gewonnen, die das Ganze auch nochmal unterstreichen. Und naja, der Erfolg in den Bereichen hat uns dann einfach dahin gebracht, dass wir das Ganze auch strategisch angehen. Und von daher sehen wir uns, wie gesagt, in den letzten 4, 5 Jahren als einer der deutschen souveränen Cloud-Anbieter im Markt.
Das heißt, das ist dann auch euer USP. Wenn ich jetzt am Markt nach dem Thema digitale Souveränität mich besonders stark ausrichten möchte und mich nicht auf vielleicht fragwürdige Versprechen von Hyperscalern beispielsweise verlassen möchte, dann würde ich bei euch mal anklopfen und mit dir dazu sprechen. Oder wie schaut das aus?
Genau, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr groß, auf uns zu stoßen. Ich würde es aber nicht unbedingt als USP bezeichnen. Also ja, das ist unsere Marktsicht. In den Markt möchten wir gerne rein. Mhm. Aber es gibt ja durchaus noch mehrere Marktbegleiter in dem Segment, die auch viele Dinge richtig machen. Aber wir machen doch noch ein paar Sachen anders, die ich eher als USP sehen würde. Denn die Plus-Server setzt da zwar auf durchaus Standards im großen Maße. Also wir haben schon zentrale Plattformen, mit denen wir das Ganze bedienen können. Aber unser USP aus meiner Sicht ist da das Projektgeschäft, weil wir einfach auch auf den Standards, die wir haben, sehr viel für einen Kunden customizen können. Weil wir festgestellt haben, dass Lösungen, die angefragt werden, doch sehr häufig nicht mit der Schablone bedient werden können und dass es da immer noch Anpassungen geben muss, damit es dann für einen Kunden passt.
Also komplett out of the box ist sowas eben nicht denkbar, sondern da muss Gehirnschmalz reinfließen, da wird geschraubt gemacht und getan und das ist dann, wenn ich nochmal den Begriff USP bemühe, das ist dann wirklich euer Geschäft und eure Herausstellungsmerkmal, dass ihr euch dann auf genau diese individuellen Anforderungen gut einstellen könnt, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, ja. Nicht nur technologisch, auch ein Stück weit vertraglich. Also Wir sind da flexibel in einer Vertragsgestaltung, sei es über Service- und Support-Themen, SLAs oder ja, generellen Vertragsbedingungen. Da sind wir klein genug, um noch flexibel sein zu können.
Also nicht großer Tanker, sondern da noch Schnellboot und auch flexibel.
Genau. Das heißt, man kann sich da noch auf Augenhöhe begegnen. Das ist ja auch ein großer Vorteil.
Genau, das ist auch so ein USP, den wir gerne rausstellen. Aus meiner Sicht leitet sich das so ein bisschen aus dem Projektgeschäft ab. Ja, aber das genau auf Augenhöhe und wir wollen gemeinschaftlich mit unseren Kunden arbeiten.
Jetzt hast du schon zweimal eben den Begriff der Souveränität benutzt und digitale Souveränität ist, glaube ich, ein Thema, was ja wahrscheinlich uns alle noch zunehmend viel mehr bewegen wird. Was heißt für dich digitale Souveränität und was bietet ihr da konkret an?
Souveränität lässt sich nicht mit einem Satz erklären, aus meiner Sicht. Klar. Also, weiß nicht, falls irgendjemand mich auf LinkedIn stalken sollte, ist das auch durchaus ein Thema, worüber ich schon mehrfach Webinare gehalten habe bei uns. Ohne jetzt eine komplette Stunde Abriss darüber zu geben, ich sag mal, es gibt mal mindestens so 4-5 Bereiche, die man immer betrachten sollte, wenn man über Souveränität spricht. Das eine ist in jedem Fall das Unternehmen, mit dem man da zusammenarbeitet. Wo sitzt das? Was ist die Rechtsform des Unternehmens? Ja, ist es ein deutsches Unternehmen, europäisches Unternehmen? Oder sitzt da noch irgendwo etwas weiter im Ausland? Amerika, Asien kann ja tendenziell mehr in Frage kommen. Wenn es nicht das eigentliche Unternehmen ist, kann trotzdem noch dahinter etwas im Hintergrund sein. Also es gab ja auch durchaus Ansätze von den Hyperscalern, souveräne Angebote hier unterzubringen, mit auch, Scheinunternehmen ist jetzt das falsche Wort, aber durchaus mit eigenen Unternehmungen in Deutschland, aber trotzdem sitzt ja noch der Amerikaner dahinter, also das ist an der Stelle für mich auch nicht souverän, weil der noch immer die Hoheit über die Kunden, über die Technologie etc. hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann aber auch die Prozesse, die gelebt werden, wie sie umgesetzt werden und unter Umständen auch, ob der Kunde darauf Einfluss hat. Das gibt es gerade in größeren Unternehmen, die einem genau das vorlegen, was sie haben und daran lässt sich einfach nicht rütteln. Vielleicht ist es aber notwendig, aus regulatorischen Gründen tieferen Einblick in die Prozesse zu haben oder sogar Einfluss drauf zu nehmen, weil vielleicht auch irgendwas auditiert werden muss oder ähnliches. Sowas muss gegeben sein, wenn man souverän sein möchte, weil auch nur so kann man sicher sein, gerade an diesem Beispiel Auditrecht, dass man sicher weiß, wo die Daten sind, wer damit agiert, wer darauf Zugriff hat. Erzählen kann man viel, aber es muss das natürlich auch gelebt und nachgewiesen werden. Dann haben wir eine technologische Komponente. Natürlich, ja, also habe ich eine Virtualisierungsplattform, die auf Open Source basiert, oder ist es dann doch eine Virtualisierung wie Broadcom VMware, Microsoft Hyper-V oder andere lizenzpflichtige Dinge? Weil auch die habe ich am Ende des Tages nicht in der Hand. Ja, da muss ich mit dem leben, was der Hersteller tut. Und das sind nicht nur Lizenzpreise, die natürlich wehtun, sondern auch technologisch und supporttechnisch kann von heute auf morgen theoretisch einfach eingestellt werden, was bei Open Source nicht der Fall ist. Mhm. Auch der Bereich Standards, so ganz generell technologisch gesprochen, also man sollte sich niemals mit seinem Workload in eine Umgebung bewegen, die nur bei einem Dienstleister anzutreffen ist. Für mich das beste Beispiel ist da so ein bisschen immer AWS Lambda als Funktion, was natürlich technologisch super ist, wenn man damit umgehen kann. Aber diesen Service gibt es dann halt nur bei AWS. Also den irgendwo anders hin zu portieren, ist nicht unmöglich. Also technologisch ist nie etwas unmöglich, aber der Aufwand ist einfach unfassbar groß, das Ganze war das Ganze.
Eine hohe Abhängigkeit dann, die daraus ergibt, ja. Ja, hör mal, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Standorte zu sprechen kommen. Also wir haben ja, weil du eben auch verschiedene internationale Standorte mal erwähnt hast und das im Vergleich zu einem deutschen Standort, wir haben ja grundsätzlich ja Lohngefälle, wir haben auch ein durchaus differierende Energiepreise, die ja nun mal im RZ-Betrieb eine nicht unbedeutende Rolle spielen, etc. Wie wirkt denn sich das jetzt aus, wenn ich da vom Standort eher auf einen zumindest souverän betreibbaren Standort schaue? Was muss mich das dann kosten? Oder gibt's da so grobe Daumenwerte, die da genannt werden können? Denn die Differenzen sind ja durchaus vorhanden, ne?
Kostentechnisch sehe ich das Problem gar nicht so dramatisch. Also wir vergleichen uns natürlich auch gerne gegenüber Hyperscalern oder anderen Mitwettbewerbern. Da ja, es gibt natürlich Unterschiede. Mal sind sie größer, mal sind sie kleiner. Zweifelsfrei. Ich sehe da aber eher ein größeres Problem in Anführungszeichen im Feature-Set, was angeboten werden kann. Da sind die Großen natürlich einfach Meilen voraus, weil sie schon viel länger am Markt sind, weil sie viel mehr Personal haben, um Services rauszubringen. Da kommt ein vermeintlich viel kleineres deutsches, europäisches Unternehmen einfach gar nicht mehr hinterher. Ja. Also muss ich unter Umständen in dem Bereich Innovation und Technologie ein paar Abstriche machen, aber kostentechnisch sehe ich da eigentlich keine
riesigen Unterschiede. Ja, interessant. Das muss ich eher auf dem Teilen der Features sozusagen bewegt und gar nicht so die Kostenfrage ist.
Hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wird das von Kunden angenommen oder sehen Kunden das dann kritisch? Ich bemühe ja immer gerne den Slogan einer großen Elektromarktkette, der da mal mit Geiz ist geil geprägt wurde. Jeder kennt ihn irgendwie. Ja. Und ich denke natürlich auch daran, dass das BSI mal ein IT-Sicherheitskennzeichen an den Start gebracht hat. Und ich persönlich glaube auch immer noch, wenn ich ins Supermarktregal schaue und mir einen Router kaufen möchte, der ein sehr positives IT-Sicherheitskennzeichen hat, dafür, ich muss jetzt doch da den Preis bemühen, die Hälfte mehr kostet, dass der dann doch eher im Regal liegen bleibt. Also sind die Kunden in Deutschland denn bereit, vielleicht dann auch am Feature-Set Abstriche zu machen, dafür eher sich halt souverän zu bewegen?
Wie immer in der IT würde ich sagen, ein klares Depends. Mhm. Also eine klare Antwort kann man da selten geben. Das ist immer ganz stark von.
Aber du bist kein Jurist, ne?
Nein, ich bin kein Jurist, nein. Das ist wirklich stark davon abhängig, mit wem man da zusammenarbeitet. Wir erleben gerade bei eher größeren Unternehmen, dass vielleicht sogar Entscheidungen einfach von einem Mutterkonzern vorgegeben werden. Ja. Da heißt es dann, die Strategie ist einfach, wir gehen in den Hyperscaler, es gibt einen großen Rahmenvertrag, der global gilt, ja, die Ressourcen sind gefühlt bezahlt, dann muss da reingegangen werden. Wenn wir auf unseren Zielsektor gehen, und das ist für mich so ein bisschen der deutsche Mittelstand und auch der regulierte Bereich gerade in Deutschland, dann ist das schon möglich. Aber da müssen wir dann auch differenzieren, hat der Kunde oder der potenzielle Kunde, der zu uns kommen möchte, hat der eine eigene große IT-Abteilung, die sich dann um Dinge kümmern kann, weil wir, weiß ich nicht, beispielhaft irgendeinen Service nicht haben, wie einen Caching-Service, den es auf AWS geben würde, den wir nicht bereitstellen können. Der Kunde muss sich dann drum kümmern. Oder hat dieser potenzielle Kunde keine große IT-Abteilung. Also das heißt, der ist darauf angewiesen, viel Managed Service zu konsumieren, weil seine eigene IT das gar nicht stemmen kann. Wieder auf einem ganz anderen Blatt. Wie gesagt, wir arbeiten auch mit dem öffentlichen und regulierten Bereich sehr gerne zusammen. Da gibt es tatsächlich auch im krassen Gegenteil zu den großen Unternehmen die entgegengesetzte Ansage, ihr müsst souverän werden. Also wenn ihr was im Hyperscaler habt, dann müsst ihr da jetzt raus.
Ja, das ist uns ja durchaus bewusst. Und mit den Zielkunden und den Adressaten sprichst du ja genau auch letzten Endes mit dem Mittelstand und den regulierten Unternehmen unsere Mandanten letzten Endes an, die wir schon jahrelang betreuen und die wir ja gerade dabei sind, auch auszubauen. Das ist ja aufgrund dessen, dass wir festgestellt haben, dass wir da ganz gut zusammenpassen und uns auch an verschiedenen Stellen schön ergänzen können. Ja. Ich würde noch mal gerne, weil du eben auch von den Features und Funktionen sprachst, noch mal auf diese Anwendungsseite auch zu sprechen kommen und besonders eben auf das, was sich im Moment so im AI- und KI-Umfeld tut, weil wir da ja selber auch im Moment uns weiterentwickeln, Dinge bauen und natürlich auch immer sehen, dass wir unsere Kunden da sehr stark unterstützen müssen, dass das Ganze ja compliance-gerecht sozusagen an den Start gebracht wird. Ich meine, wenn du KI-Anwendungen fährst, auch dann in euren deutschen Rechenzentren, hast du dann auch die Möglichkeit, wirklich digital souverän damit umzugehen oder stößt du da per se eigentlich an Grenzen? Wie siehst du das?
Also KI ist für mich ein super Beispiel, weil es gerade ein ziemliches Trendthema ist und nach wie vor anhaltend, seit gefühlt 2-3 Jahren. Aber KI lässt sich genauso souverän darstellen, wie das sämtliche andere Workload mit sämtlichen anderen Workload möglich ist. Wenn wir wirklich dediziert, das tun wir tatsächlich, das ist ein Produkt von uns, dediziert eine Instanz für einen Kunden betreiben, also er kriegt seine eigene GPU, seine eigene Maschine und kriegt sein eigenes Large Language Model da drauf, so können wir ja sicherstellen, dass die Daten nirgendwohin abfließen. Das ist durchaus möglich. Es gibt dann hier vielleicht eher Grenzen in der Skalierung. Es geht bei einem großen Anbieter relativ einfach. Ich klicke zweimal und die Instanz ist größer oder ich kann es API-basiert abrechnen. Da sind wir leider an der Stelle nicht ganz so flexibel, einfach aufgrund der kleineren Größe, sage ich mal. Aber das ist absolut souverän möglich.
Ja. Okay. Das heißt, du brauchst ein bisschen mehr Geduld, um jetzt zum Beispiel Instanzen zu erweitern. Geht nicht so per Klick, sondern dauert ein Stück weit etwas länger, aber grundsätzlich kannst du es genauso hochfahren und dynamisch gestalten wie bei einem großen Hyperscaler am Ende letzten Endes. Ja. Das klingt ja schon sehr spannend, also da, weil da bewegt sich sehr viel in dem Umfeld und wenn ihr da dedizierte Produkte auch für die KI als Plattform bereitstellt, ist das natürlich hochinteressant.
Das ist auch eines der gefragtesten Produkte im Moment, definitiv.
Was siehst du sonst noch für bemerkenswerte Trends im Moment in eurem Kerngeschäft und in der, sagen wir mal, Vision, wenn du mal so 5 Jahre wäre ein bisschen viel, aber vielleicht mal so 1, 2, 3 Jahre maximal mal so reinschaust, wie würdest du sagen, entwickelt sich jetzt in Europa und insbesondere in Deutschland so dieses RZ-Thema? Was siehst du da so kommen? In welche bemerkenswerten Entwicklungen könnten wir da reinstoßen? Kannst du da was zu sagen?
Also ich finde es gerade sehr spannend, technologisch, dass sich wirklich sehr, sehr viel darauf ausrichtet, unabhängiger von von Produkten, von Technologien, von lizenzpflichtigen Produkten zu werden. Also dieses Open Source, es geht viel, viel Richtung Container, Containertechnologien, die einem auch das Leben leichter machen würden, wenn man die Umgebung wechselt zu einem anderen Provider. Es gibt natürlich gerade auch einen nennenswerten Trend weg von VMware Broadcom, da ist das Vertrauen einfach angeknackst.
Ja.
Die Technologie ist hervorragend, also da brauchen wir, denke ich, nicht drüber zu reden, aber das Vertrauen fehlt da einfach. Da merken wir in vielen Gesprächen, dass da nach Alternativen gesucht wird. Es fällt dann auch immer wieder Proxmox, das ist für mich auch gerade so ein Trendthema, was in aller Munde ist, wenn es um Virtualisierung geht. Und wie gesagt, das KI-Thema, das ist allgegenwärtig. Also das sind so die drei Bereiche. Wenn ich sagen würde, beschreib 80% deiner Arbeit, dann sind das definitiv diese drei Bereiche, in denen wir uns gerade bewegen.
Spannend, auf jeden Fall.
Ja, spannende Erweiterung auch dahingehend, was wir so tun und wie wir unseren Kunden halt helfen können. Ich glaube, Axel, da werden wir in Zukunft auch mal häufiger dann drüber berichten. Ne,
was das gerade. Werden wir ganz sicher. Ja. Und ich kann mich da auch nur wiederholen, spontan. Mir fällt immer dann wieder das Beispiel ein, dass das BSI ja selbst das Registrierungs- und Meldeportal auf AWS-Basis ja aufgesetzt hat. Da wundert man sich halt. Aber ich glaube, ansonsten halte ich mich jetzt mit Kritik zurück.
Ach, warum denn? Mach doch.
Naja, ich meine, vielleicht hat das BSI an der Stelle doch auch eine gewisse Vorbildfunktion und das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ja. Aber das ist meine Meinung.
Wird man sicher in Zukunft ein bisschen stärker darauf achten, gerade vor dem Hintergrund, dass eben dieses Schlagwort digitale Souveränität jetzt zunehmend überall in den Vorträgen, Kongressen und den Medien
absolut
ein echtes Thema ist und wie wir schon mal sagten, auch wirklich den Nerv der Zeit trifft.
Genau, so sehe ich das auch.
Denn wir müssen uns da selber helfen. Von extern kommt da eher nicht so die Unterstützung. Da müssen wir einfach als Deutsche und Europäer eben den eigenen sinnvollen Weg finden, glaube ich.
Genau. Und ich glaube, dass PlusServer da wirklich einen guten Beitrag leisten kann.
Jo, schön.
Sehr schön.
Sebastian, dann danke ich dir, dass du mal mit dabei warst.
Sehr gerne.
War bestimmt
das letzte Mal.
Ja, danke auch von mir. Also es hat mir viel Spaß gemacht und ich fand das durchaus auch sehr spannend.
Neue Aspekte, die wir so noch nicht betrachtet haben. Cool. Also, ich danke allen Zuhörern. Wie immer gerne Feedback über die üblichen Kanäle und wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich in der üblichen Zweierkonstellation.
Alles klar, so machen wir das. Danke euch beiden. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
Danke.
Danke euch.
Tschüss.